Anfang dieses Monats war ich mit einigen anderen Pastoren auf einer Konferenz in Warschau. Während einer der Mahlzeiten saß ich neben einem Mann, der in ganz Polen christliche Ehekongresse organisiert. Er verbringt viel Zeit damit, über Ehe zu lehren und verheiratete Paare zu beraten. Also fragte ich ihn, was seiner Meinung nach das größte Problem für christliche Ehen heute ist. Ich dachte, er könnte sagen, zu wenig gemeinsame Zeit oder vielleicht finanzielle Probleme. Aber ohne zu zögern sagte er, dass das größte Problem für christliche Ehen heute das Ego ist. Ich schätzte, dass er kein christliches Schlagwort wie Stolz benutzte. Er sagte, Ego. Egozentrisch zu sein bedeutet, die Welt vollständig aus der eigenen Perspektive zu sehen und nicht in der Lage zu sein oder große Schwierigkeiten zu haben, die Standpunkte, Bedürfnisse oder Gefühle anderer zu berücksichtigen. Das, sagte er, sei das größte Problem in Ehen heute, dass ein Ehemann oder eine Ehefrau so von der eigenen Sichtweise, den eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen eingenommen ist, dass er oder sie nicht in der Lage ist oder große Mühe hat, die Perspektive des Partners zu sehen, die Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle der Person zu verstehen, die er oder sie geheiratet hat. Das war die Theorie dieses Mannes. Aber hat er recht? Ist das größte Problem in unseren Ehen heute das Ego? Nun, das ist es, worüber ich heute Morgen mit Ihnen nachdenken möchte. Wenn Sie also eine Bibel haben, schlagen Sie bitte mit mir Epheser 5 auf. Wir haben den Brief von Paulus an die Gemeinde in Ephesus studiert und werden dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, mit Vers 18. 5:18. Und berauscht euch nicht mit Wein, denn das ist Ausschweifung, sondern werdet voll Geistes. Als wir das letzte Mal Epheser 5 lasen, stellte Paulus das Wandeln in der Finsternis dem Wandeln im Licht Christi gegenüber. Er sagte, verlasst die Finsternis und wandelt im Licht. Diesen Gedanken führt er in Vers 18 fort. Er sagt, dass man sich nicht mit Wein berauschen soll, sondern vielmehr mit dem Geist erfüllt sein soll. Nun, in einer internationalen Kirche wie der Gospel Church wird es unterschiedliche Überzeugungen in Bezug auf Alkohol geben. Einige von ihnen kommen aus Kulturen, in denen Christen niemals Alkohol getrunken haben, und einige von ihnen kommen aus Kulturen, in denen es kein großes Thema ist, ein Glas Wein zum Essen zu trinken. Das kommt immer wieder vor, wenn ich eine Hochzeit halte, bei der ein Ehepartner polnisch oder europäisch ist und der andere Ehepartner aus Asien, dem Nahen Osten, Afrika oder Amerika stammt. Dann stellt sich die Frage, ob es auf der Feier nach der Zeremonie Alkohol geben soll. Der Europäer sagt meistens, natürlich, was ist schon dabei? Und der Nicht-Europäer sagt oft, wir können keinen Alkohol haben, weil meine Familie mich sonst verstoßen wird. Es kommt oft zu diesem Zusammenprall. Für einige von Ihnen ist es vielleicht kein großes Thema, ein Glas Alkohol zu trinken. Für andere von Ihnen kommt es nicht in Frage, auch nur einen Tropfen Alkohol zu trinken. Ich würde zu beiden Gruppen sagen, folgt der Überzeugung des Heiligen Geistes. Die Bibel warnt uns vor den möglichen Gefahren des Alkohols. Aber wenn es um dieses Thema oder andere Themen geht, bei denen wir als Christen Freiheit haben, sagt Römer 14, dass das Wichtigste ist, dass wir einander in dieser Sache nicht verurteilen. Die eine Gruppe sollte sich aufgrund ihrer Überzeugung nicht der anderen Gruppe überlegen fühlen. Und wir sollten einander in dieser Hinsicht keinen Anstoß geben. Worauf sich beide Gruppen einigen können, ist, dass die Bibel eindeutig darüber ist, dass man sich nicht betrinken soll. Wenn man betrunken ist, verliert man die Kontrolle, verliert gutes Urteilsvermögen, das zu allen möglichen schlechten Entscheidungen und Ausschweifungen führen kann. Stattdessen sagt Paulus, dass wir vom Geist erfüllt, vom Geist kontrolliert sein sollen. Was bedeutet das? Lassen Sie mich zuerst sagen, was das nicht bedeutet. Eine Sache, die ich heutzutage oft von jüngeren Leuten höre, ist, da gibt es verschiedene Ebenen oder die Vorstellung vom Aufleveln. Es ist die Idee zu sagen, ich bin hier oben und du bist dort unten. Du magst vielleicht denken, dass du hier oben bist, aber das bist du nicht. Mit anderen Worten, du magst vielleicht denken, dass du erfolgreich bist, aber in Wirklichkeit bist du auf diesem Niveau, während ich auf diesem Niveau bin. Der Punkt ist, wenn jemand sagt, es gibt Ebenen darin, bedeutet das, dass er dir mitteilen will, dass es Komplexitäten und verborgene Dinge gibt, die man nur auf dem höchsten Niveau verstehen kann. Wenn du auf einem niedrigeren Niveau bist, kannst du unmöglich verstehen, was auf dem höchsten Niveau vor sich geht. Es gibt Ebenen darin, Bruder. Du musst aufsteigen. Aber gibt es Ebenen im christlichen Leben? Darüber haben wir letzten Samstag beim Alpha-Wochenende gesprochen. Das Thema war der Heilige Geist. Und einige Leute erzählten, dass sie in ihrer Jugend das Gefühl hatten, als gäbe es Ebenen in Bezug auf den Heiligen Geist oder geistliche Dinge. Zum Beispiel stellten sie eine ehrliche und aufrichtige Frage über die Bibel. Aber statt einer Antwort wurde ihnen gesagt, eines Tages wirst du es verstehen. Oder wenn sie litten oder krank waren, wurde ihnen das Gefühl gegeben, dass solche Dinge nicht passieren würden, wenn sie wirklich geistlich wären. Es wurde ihnen gesagt, darin gibt es Ebenen. Und das bewirkt Folgendes. Erstens, es lässt Menschen sich minderwertig fühlen oder dass sie nicht ausreichen. Obwohl die Bibel sagt, dass Gott all eure Bedürfnisse erfüllen wird, dass der Herr mein Hirte ist und mir nichts fehlt, Ebenen lassen Menschen sich minderwertig fühlen. Zweitens, es lässt Menschen sich überlegen fühlen oder dass sie besser sind als andere. Es bringt Menschen dazu, sich eine Aura zu geben, damit sie auf andere herabblicken können. All dies sind Erscheinungsformen von Stolz. Anstatt jemandem zu sagen, eines Tages, wenn du geistlicher bist, wirst du es verstehen, setz dich hin, erkläre und lehre diese Person, was Gottes Wort sagt. Unser Retter hat sich selbst erniedrigt, indem er auf die Erde kam und ein Diener wurde. Drittens. Der Heilige Geist ist kein Prozentsatz. Der Heilige Geist ist eine Person. Es ist nicht so, dass eine Person 25% des Heiligen Geistes hat und eine andere Person 80%. Das lässt es so erscheinen, als wäre der Heilige Geist eine Art mystische Kraft. Das vermittelt den Eindruck, als gäbe es Ebenen. Aber der Heilige Geist ist eine Person, das dritte Mitglied der Dreieinigkeit. Er ist keine mystische Kraft, sondern eine Person, die in uns wohnt und uns führt. Man kann nicht 30% einer Person haben. Mein Sohn ist mein Sohn. Zu 100%. Wenn Gott dir bei der Erlösung den Heiligen Geist gibt, bekommst du die ganze Person, den ganzen Heiligen Geist, nicht die Hälfte, nicht 75%. Natürlich können wir uns gegen die Führung des Heiligen Geistes stellen, wir können, wie es in 1. Thessalonicher 5 heißt, den Heiligen Geist dämpfen. Aber das bedeutet nicht, dass wir weniger vom Heiligen Geist haben. Wenn mein Sohn mir nicht gehorcht, ist er trotzdem zu 100% mein Sohn. So ist es auch mit dem Heiligen Geist. Ja, wir wachsen in Christus, ja, wir werden reifer, aber es geht nicht um Ebenen. Es geht darum, heute treu zu sein mit dem, was Gott dir heute gegeben hat. Ich liebe die alte Geschichte über den Mann, der in ein Loch fiel. Ein Mann läuft die Straße entlang und fällt in ein Loch. Die Wände sind so steil, dass er nicht herauskommt. Ein Arzt geht vorbei und der Mann ruft nach oben. »Hey Sie, können Sie mir helfen?« Der Arzt schreibt ein Rezept auf, wirft es in das Loch und geht weiter. Dann kommt ein Priester vorbei und der Mann ruft nach oben. »Vater, ich bin unten in diesem Loch, können Sie mir helfen?« Der Priester schreibt ein Gebet auf, wirft es in das Loch und geht weiter. Dann kommt ein Freund vorbei. »Hey Joe, ich bin's, kannst du mir helfen?« Und der Freund springt in das Loch. Der Mann, der im Loch festsitzt, sagt, »Was hast du getan? Bist du verrückt? Jetzt sitzen wir beide hier unten fest.« Der Freund sagt, »Ja, aber ich war schon einmal hier unten und ich kenne den Weg hinaus. Hör nicht auf die Person, die dir sagt, es gibt verschiedene Ebenen in spirituellen Dingen, die hoch oben sitzt, auf dich herabschaut und dir sagt, du musst aufsteigen. Suche nach Menschen, die mit dir in das Loch springen und dir helfen, wieder herauszukommen.« Wie werden wir also vom Geist erfüllt und von ihm geleitet. Wie sieht das aus? Bedeutet das, dass wir hinausgehen und 100 Wunder vollbringen? Bedeutet es, dass du hinausgehst und Dutzende Dämonen austreibst? Bedeutet es, dass du alle geistlichen Gaben hast? Bedeutet das, vom Geist erfüllt zu sein? 19. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. 20. Sagt allezeit für alles Gott, dem Vater, Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wie sieht es aus, vom Geist erfüllt zu sein? Es sieht so aus wie das, was wir vor ein paar Minuten getan haben. Wir singen einander zu und wir singen dem Herrn. Es gibt hier einen horizontalen Aspekt des Singens, der erwähnt wird, und einen vertikalen Aspekt, der erwähnt wird. Und wenn von Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern die Rede ist, umfasst das im Grunde jede Art von Anbetungslied für den Herrn. Wenn es um Anbetungsmusik geht, hat jeder seine Vorlieben. Manche Leute bevorzugen nur Hymnen, manche Leute bevorzugen alles außer Hymnen. Manche Menschen mögen horizontale Lieder, in denen wir einander ermutigen. Manche Menschen mögen vertikale Lieder, in denen wir direkt zu Gott singen. Auch dies ist ein weiterer Bereich, in dem es Christen leicht fällt, verurteilen zu werden und zu sagen, mein Weg ist der einzige Weg, und anfangen, sich über die Musik zu beschweren. Aber was bedeutet es, vom Geist erfüllt zu sein, zu singen und anzubeten, oder sich zu beklagen und zu richten? Wie ich gerne sage, gibt es im Himmelreich viele Radiosender. Das haben wir letzten Sonntag gesehen, als jeder verschiedene Musikstile und Genres vorgestellt hat. Es geht nicht um den Musikstil, sondern darum, von ganzem Herzen dem Herrn zu singen und zu spielen, wie Paulus sagt. Es bedeutet, dem Herrn für alles zu danken, was er getan hat. Singt und dankt, richtet und beklagt euch nicht, wie sonst lassen wir uns vom Geist leiten. 21. Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus. Paulus bereitet damit das Thema vor, über das er gleich sprechen wird. Er wird über Gottes Ordnung für das Zuhause sprechen, Ehemänner und Ehefrauen, Kinder und Eltern, sowie Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Paulus spricht zunächst allgemein, bevor er spezifisch wird. Ich denke, er meint, dass alle Gläubigen die Bereitschaft haben sollten, sich in den jeweiligen Rollen unterzuordnen, in denen sie sich befinden. Ich glaube nicht, dass er damit meint, dass zum Beispiel Eltern ihren Kindern genauso untergeordnet sein sollten, wie Kinder ihren Eltern. Mit anderen Worten, ich denke nicht, dass es immer wechselseitig ist. Aber ich denke, dass eines der Merkmale von Menschen, die vom Geist geleitet werden, darin besteht, bereit zu sein, sich in den Rollen, die Gott uns gegeben hat, unterzuordnen. Manche Menschen mögen das Wort Unterordnung heutzutage vielleicht nicht oder denken, es sei ein Wort, das jemanden weniger wert erscheinen lässt als jemand anderen. Sie verbinden es damit, ihre Freiheiten aufzugeben oder die Kontrolle an jemand anderen abzugeben. Es gibt also heute einige Menschen, die sagen würden, ich ordne mich niemandem und nichts unter. Vielleicht haben sie in diesem Bereich eine schlechte Erfahrung gemacht. Vielleicht haben sie sich einer Person untergeordnet, die sie belogen oder schlecht behandelt hat. Vielleicht gibt es einen guten Grund, warum sie sich niemandem unterordnen wollen. Aber in der Bibel ist das Verb »sich unterordnen« kein negatives Wort. Dieses Wort wird im Neuen Testament über 40 Mal verwendet und trägt die Bedeutung von Autorität und Unterordnung. Aber es bedeutet niemals, dass die Person, die sich unterordnet, weniger wert oder weniger bedeutend ist als die Person, der sie sich unterordnet. Wenn wir uns zum Beispiel, wie im Römerbrief beschrieben, der Regierung unterordnen, heißt das nicht, dass die Regierung besser ist als wir. Die Regierung steht einfach über uns. Rollen bedeuten keine Ungleichheit. Jesus hat sich jederzeit freudig Gott, dem Vater, untergeordnet. Jesus sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jesus war dem Vater nicht weniger wert, weil er sich ihm untergeordnet hat. Das hilft uns, Vers 22 besser zu verstehen. 22 Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter wie dem Herrn. 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er selbst ist der Retter des Leibes. 24. Wie aber die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Paulus wendet sich nun Gottes Plan für das christliche Zuhause zu. Vor ein paar Wochen haben wir viel darüber gesprochen, wie man gegen sexuelle Unmoral kämpft, besonders für Menschen, die nicht verheiratet sind. Ich habe versucht, in dieses Thema hineinzugehen, sozusagen. Nun, heute könnt ihr euch entspannen. Heute spreche ich die Verheirateten an. Aber, auch wenn ihr nicht verheiratet seid, solltet ihr trotzdem zuhören. Denn ich bete und hoffe, dass ihr eines Tages einen gottesfürchtigen Ehepartner findet. Ihr seid also heute aus dem Schneider, aber betrachtet dies als Vorbereitung. Hier im Epheserbrief Kapitel 5 spricht Paulus zuerst die Ehefrauen an. Er sagt nicht, dass sich alle Frauen allen Männern unterordnen sollen. Er sagt auch nicht, dass Ehefrauen sich jedem, der ein Ehemann ist, unterordnen sollen. Nein, er sagt, dass sich Ehefrauen ihren eigenen Ehemännern unterordnen sollen. Und er nennt zwei Gründe für diese Unterordnung. Es ist nicht, weil der Ehemann ein großartiger Kerl ist oder einen tollen Job hat. Die zwei Gründe, die Paulus nennt, sind nicht irdisch. Sie basieren nicht auf der Person des Ehemannes. Es sind vielmehr göttliche Gründe. Sie gründen sich darauf, wer Gott ist und wie sein Plan für das Zuhause aussieht. Die zwei Gründe, warum sich Ehefrauen ihren Ehemännern unterordnen sollen, sind: erstens, weil Jesus der Herr ihres Lebens ist. Zweitens, weil Gottes Ordnung vorsieht, dass der Ehemann das Haupt der Familie ist. Die Ehefrau, die an Jesus glaubt, ordnet sich bereits dem Herrn unter. Deshalb fällt es ihr viel leichter, sich auch ihrem Ehemann unterzuordnen, weil er theoretisch ebenfalls wem folgt? Er sollte sich ebenso dem Herrn unterordnen. Und wir sehen in Vers 23, dass es hier nicht um Macht geht, sondern um Verantwortung. Letztendlich wird Gott den Ehemann zur Rechenschaft ziehen, wie er seine Familie geführt hat. Wir sehen die Wurzeln davon in 1. Mose, ganz am Anfang der Bibel, im Garten Eden. Gott schuf Adam, sagte aber dann, dass es nicht gut für ihn sei, allein zu sein. Also schuf Gott Eva, damit sie seine Helferin sei. Und für eine kurze Zeit war alles wunderbar. Aber dann versagte Adam in seiner Rolle als Leiter seiner Familie. Ja, Eva nahm die Frucht, aber Adam war dabei und tat nichts. Und später in der Bibel, wenn von der Sünde die Rede ist, die in die Welt kommt, zum Beispiel in Römer 5, wird Eva nicht erwähnt. Es ist Adam, den Gott zur Rechenschaft zieht. Römer 5,12 sagt, dass durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und das ist Adam. Manchmal, wenn wir Verse wie Epheser 5, Kolosser 3 oder 1. Petrus 3 lesen, neigen wir dazu, an Macht und Kontrolle zu denken. Wer hat die Macht? Wer hat die Kontrolle? Aber darum geht es nicht. Es geht um Verantwortung und Gottes Ordnung für das Zuhause. Aber Ehefrauen, ich würde sagen, dass es einen guten Grund gibt, warum euch das nicht natürlich erscheint. Gehen wir zurück in den Garten Eden. Als die Sünde in die Welt kam, wurde alles zerbrochen. Die natürliche Ordnung wurde gestört. Und eines der Ergebnisse sehen wir in 1. Mose 3,16. Zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Wegen der Sünde, sagt Gott, wird es anstelle einer harmonischen Beziehung zwischen Mann und Frau Konflikte geben. Es wird Konkurrenz geben. Es wird einen Kampf um Kontrolle geben. Es wird ein Ringen geben. Es wird widersprüchliche Wünsche bei der Frau geben, und es wird eine Tendenz geben, dass Ehemänner zu herrisch werden. Hier ist nicht von einer positiven Herrschaft des Mannes die Rede. Es wird als Folge der Sünde beschrieben. Weil Adam darin versagt hat, Eva auf eine liebevolle und fürsorgliche Weise zu führen, wird er nun damit kämpfen, so dominant zu sein und ein sündhaftes Verlangen haben, über Eva zu herrschen. Deshalb kommen uns diese Gebote in Epheser 5 nicht von selbst. Wegen der Sünde sind unsere Wünsche verzerrt. Oder einfacher gesagt, unsere Wünsche sind durcheinander. Sie müssen wiederhergestellt werden. Mit anderen Worten, wegen der Sünde in 1. Mose 3, ist es mit viel Arbeit verbunden, zu dem schönen Bild der Ehe aus 1. Mose 2 zurückzufinden. Es geschieht nicht von selbst, deshalb gibt es diesen Befehl. Wenn es von Natur aus geschehen würde, bräuchte es keinen Befehl. Darum heißt es in Epheser 5 und Kolosser 3, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Letztlich tut ihr es für Jesus, nicht dem Mann zuliebe, sondern um des Herrn willen. Es geht nicht um Macht und es geht nicht um Wert. 1. Mose 1 sagt, dass Gott den Menschen zu seinem Bilde schuf. Als Mann und Frau schuf er sie. Männer und Frauen haben für ihn beide den gleichen Wert und die gleiche Würde. Beide sind in seinen Augen kostbar. Einer ist also nicht wichtiger für Gott als der andere. Es ist einfach so, dass Gott die Ehebeziehung so gestaltet hat, dass sie auf diese Weise funktioniert. Denk daran, es geht nicht um Macht, sondern um Rollen und Verantwortlichkeiten. Natürlich wurden diese Bibelverse im Laufe der Jahrhunderte missbraucht und falsch verwendet, wobei einige Ehemänner diese Verse als Rechtfertigung dafür benutzt haben, ihre Frauen wie Sklavinnen zu behandeln. Aber das ist nicht das, was Paulus hier eigentlich sagt. Wie das Sprichwort sagt, Leiterschaft ist keine Diktatur. Ich bin jetzt seit fast 19 Jahren mit Melissa verheiratet, und es gab nie einen einzigen Moment, in dem ich zu ihr gesagt hätte, nun, du musst dich mir unterordnen, weil ich der Ehemann bin und du die Ehefrau. Das habe ich nie gesagt. Du kannst sie fragen. Wann immer wir eine wichtige Entscheidung zu treffen haben, reden wir gemeinsam darüber. Wir beten gemeinsam darüber. Für gewöhnlich, wenn wir uns nicht einig sind, warten wir mit der Entscheidung und kehren später noch einmal darauf zurück. Und übrigens, es gibt auch viele Dinge, in denen ich mich ihr unterordne. Gott hat uns jeweils unterschiedlich begabt. Also wenn sie in etwas besser ist oder mehr Ahnung hat als ich, dann folge ich ihrer Meinung. Und umgekehrt genauso. Es wäre anstrengend für mich, über alles entscheiden zu müssen. Sie hat in verschiedenen Bereichen viel mehr Fachwissen und Erfahrung. Warum sollte ich also nicht auf sie hören? Nun, es könnte eines Tages in der Zukunft einen Moment geben, an dem wir als Familie eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Und stellen wir uns vor, Melissa und ich haben oft darüber gesprochen und gebetet, aber es gibt keine klare Antwort darauf, was wir tun sollen. Ich denke, in einer solchen Situation könnte es einen Punkt geben, an dem ich als derjenige, den Gott für meine Familie verantwortlich machen wird, sagen müsste, weißt du, Melissa, ich denke wirklich, der nächste Schritt für uns ist. Und in diesem Moment würde meine Frau mir hoffentlich genug vertrauen, um zu sagen, okay, machen wir es. Hoffentlich würde sie wissen, dass ich zuerst an sie und die Kinder denke. Aber ich würde diese Entscheidung mit Furcht und Zittern treffen. Wieder einmal geht es nicht um Rechte, sondern um Verantwortung. Paulus spricht 3 Verse lang zu den Ehefrauen, aber er braucht mehr Verse, um zu den Ehemännern zu sprechen. 22. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. 26. Um sie zu heiligen, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. 27. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, ohne Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig und untadelig sei. 28. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. 29. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes. 31. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. 32. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. 33. Doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Ehemänner, wie sollt ihr eure Frauen lieben? So wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Die Ehe soll ein Abbild der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde sein. Die Gemeinde wird in der Bibel oft als die Braut Christi bezeichnet. Was hat Jesus für die Gemeinde getan? Was hat er für seine Braut getan? Aus Liebe hat er sein Leben für die Gemeinde gegeben. Aus Liebe hat er sich für die Gemeinde geopfert. Während wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Ehemänner, das ist unser Vorbild. Es geht nicht darum, der König im Haus zu sein, sondern der größte Diener in eurem Zuhause. Jesus sagte, dass er nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben für andere hinzugeben. Christus hat sein Leben freiwillig niedergelegt, nicht mit einer schlechten Einstellung. Ehemänner, lasst mich euch diese Frage stellen. Erwartet ihr zu Hause bedient zu werden oder zu dienen? Unser Vorbild ist Jesus, der sich aus Liebe geopfert hat. Vor ein paar Jahren fragte mich eine junge Frau nach all diesen Versen, insbesondere den Versen über Unterordnung. Sie hasste die Vorstellung, sich irgendjemandem unterzuordnen, besonders ihrem Ehemann. Also zeigte ich ihr diese Bibelstellen darüber, was der Ehemann tun sollte, wie er seine Frau lieben, sich für sie opfern und für sie sorgen sollte. Sie dachte einen Moment darüber nach und sagte, nun, wenn mein Mann wirklich so wäre, würde ich ihm wohl überall hin folgen. Und genau das ist der Punkt. Ich denke, wenn Ehemänner und Ehefrauen diese Gebote wirklich ausleben, fällt es beiden leichter, sie zu erfüllen. Was ich damit meine, wenn ein Ehemann wirklich versucht, seine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, wenn er sie ehrt, rücksichtsvoll ist und ihr dient, dann fällt es der Frau viel leichter, sich ihm unterzuordnen und ihn zu respektieren. Das wiederum bringt ihn dazu, sich noch mehr für sie zu opfern, was sie wiederum dazu bringt, ihm noch lieber zu folgen, und so weiter. Das wäre ein gesunder Kreislauf, der auf Gottes Plan für die Ehebeziehung gründet. Aber das entgegengesetzte Muster kann auch auftreten. Der schlechte Kreislauf. Wenn der Ehemann sich nicht um seine Frau kümmert, wenn er nur seinen eigenen Willen durchsetzen will, wenn er nur an sich selbst denkt, dann fällt es der Frau schwer, ihn zu respektieren und sich ihm unterzuordnen. Das wiederum führt dazu, dass der Ehemann noch selbstsüchtiger und herrischer wird, was wiederum dazu führt, dass seine Frau ihn noch weniger respektiert, und so weiter. Das ist ein ungesunder Kreislauf, in dem leider viele Ehen feststecken. Und das entfernt sich immer weiter von Gottes Plan. Die Frau fühlt sich ungeliebt und ungeliebt. Der Ehemann fühlt sich nicht respektiert. Und Paare können hier stecken bleiben. Vielleicht fühlst du dich heute in deiner Ehe genau hier festgefahren. Das kann Wochen dauern oder auch Jahre. Und der Schmerz kann sich mit der Zeit so tief vergraben, dass die Paare sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern, was das eigentliche Problem war. Und es kann Zeit brauchen, all diese Schichten von Schmerz aufzuarbeiten. Aber wenn Christus im Zentrum eurer Ehe steht, könnt ihr das durchstehen. Es gibt immer Hoffnung für eure Ehe in Christus. Ich denke, wenn wir diese Gebote positiv betrachten, können wir das Rezept für eine gesunde Ehe erkennen. Es ist für mich interessant, dass von all den Dingen, die Gott über die Ehe sagen könnte, er Ehemännern und Ehefrauen genau diese zwei Dinge gebietet. Denkt daran, wie viele Bücher heutzutage über die Ehe geschrieben werden. Große, dicke Bücher mit vielen Seiten. Aber hier sind es nur 11 Verse, die über die Ehe geschrieben wurden. Wie kann Gott sich hier so kurz fassen? Ich glaube, Gott ist hier so kurz, weil er auf die schwierigsten Dinge eingeht, die Ehemänner tun müssen, und auf die schwierigsten Dinge, die Ehefrauen tun müssen. Mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass wir diese Dinge automatisch tun wollen. Ich denke, diese Dinge sind für Ehemänner und Ehefrauen schwer zu tun, vielleicht sogar das Schwierigste. Denn was steht dem im Weg? Wie der Mann auf der Konferenz mir sagte, unser Ego. Beide dieser Gebote richten sich direkt an unser Ego. Werde ich meinen Stolz ablegen und mich meinem Ehemann unterordnen? Werde ich meine eigenen Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse loslassen und mich für meine Frau opfern? Es wäre schön, wenn diese Fragen automatisch beantwortet würden, sobald Paare Ja sagen. Aber meistens ist es ein Prozess. Ich habe erst gemerkt, wie egoistisch ich war, als ich geheiratet habe. Denn vor der Ehe konnte ich machen, was ich wollte. Ich konnte meine Zeit und mein Geld ausgeben, wie ich wollte. Niemand hätte etwas dazu gesagt. Aber das änderte sich, als ich geheiratet habe. Ich erinnere mich, wie ich im ersten Ehejahr mit Freunden zum Essen ausging. Meine Freunde bestellten eine Menge Sachen, aber natürlich haben wir, als die Rechnung kam, sie gleichmäßig durch 4 geteilt. So habe ich etwa $40 für dieses Essen ausgegeben. Das war zu einer Zeit, als ich noch studierte und wir kein Geld hatten. Als meine Frau die Quittung sah, konnte sie es nicht glauben. Sie sagte, ich bin in meiner Mittagspause nach Hause gelaufen, um mir ein Sandwich zu machen und Geld zu sparen, und du hast $40 für ein Essen ausgegeben. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich geantwortet hätte, du hast recht, Schatz, das wird nicht wieder vorkommen. Aber das habe ich nicht gesagt. Ich wurde defensiv. Ich bin explodiert. Mein Ego kam ins Spiel. Ich sagte, willst du mir etwa sagen, dass ich keine Zeit mit meinen Freunden verbringen darf? Das nennt man, den Streit zu wechseln. Anstatt über die $40 zu streiten, bei denen ich wusste, dass ich verlieren würde, habe ich den Streit auf etwas anderes verlagert, Zeit mit Freunden. Ich habe den Streit auf etwas verschoben, bei dem ich eine Chance hatte zu gewinnen. Schließlich haben wir es geklärt, aber mein Ego musste sterben. Das Ego meiner Frau musste sterben. Das hat Zeit gekostet. Das hat Jahre gedauert. Es war nicht einfach. Mein Ego zeigt sich immer noch gelegentlich. Aber warum mache ich das? Mache ich das für meine Frau? Natürlich, sie ist ein Teil davon. Aber ich mache es für den Herrn. Er hat mir gesagt, dass ich meine Frau lieben soll, wie er die Kirche geliebt und sich für uns geopfert hat. Mit anderen Worten, das Hauptziel ist nicht eine glückliche Ehe, obwohl ich das auch möchte. Das Ziel ist, wie Jesus zu sein, und wenn ich das tue, profitiert meine Ehe davon. Wenn du heute in den sozialen Medien unterwegs bist, Podcasts hörst oder YouTube-Videos über Ehe anschaust, ist die Idee meistens, dass das Hauptziel eine glückliche Ehe ist. Aber wenn du diese Videos ansiehst oder anhörst, sprechen fast keine von ihnen über Unterordnung oder Opferbereitschaft. Sie sprechen nicht darüber, dass dein Ego sterben muss. Stattdessen versuchen sie meistens, dein Ego zu füttern. Sie lassen es so wirken, als ob nicht du das Problem bist, sondern dein Ehepartner. Wenn dein Ehepartner nur dies tun würde, wärst du glücklich. Oder wenn du nur einen anderen Ehepartner hättest, wärst du glücklich. Diese Dinge fordern dein Ego nicht heraus. Anstatt also in den Spiegel zu schauen, um zu sehen, wie du dich verändern musst, schaust du auf deinen Ehepartner und siehst alles, was er oder sie nicht tut, wie er oder sie dich nicht erfüllt, wie er oder sie dich enttäuscht. Und anstatt Brücken zu bauen, baust du Mauern. Dann baut dein Ehepartner ebenfalls seine eigene Mauer. Lass mich die Frage mal so stellen. Versuchst du, deinen Ehepartner zu verstehen oder versuchst du zu gewinnen? Wenn du versuchst zu gewinnen, werden diese Mauern immer höher werden. Was nützt es, im Recht zu sein, wenn das dazu führt, dass du am Ende allein bist? Wovon sprach Paulus zu Beginn dieses Abschnitts? Lass dich nicht von deinem Ego beherrschen, lass dich vom Geist leiten. Der Heilige Geist kann die Mauern von Schmerz und Verletzung niederreißen. Wenn du heute Morgen hier sitzt und denkst, ich will nicht den ersten Schritt auf meinen Ehepartner zugehen. Er oder sie sollte den ersten Schritt auf mich zugehen. Lass mich dich fragen, glaubst du, dass das der Geist ist, der da spricht? Oder ist das dein Ego? Erinner dich daran, was wir in Epheser 5 gelesen haben. Gott ruft dich nicht dazu auf, diese Dinge zu tun, weil dein Ehepartner es verdient hätte. Gott ruft dich dazu auf, diese Dinge zu tun, damit du Jesus ähnlicher wirst, um zu reifen und zu wachsen. Ehemänner, wir haben gelesen, dass Gott euch zum Haupt der Familie gemacht hat. Daher möchte ich euch diese Woche einen konkreten Schritt vorschlagen. Ehemänner, macht in dieser Woche einen Termin mit eurer Frau und erkundigt euch bei ihr. Fragt sie, wie es ihr geht. Fragt sie, ob es Dinge gibt, über die ihr sprechen müsst. Fragt sie, ob es Mauern gibt, die ihr beide aufgebaut habt und die eingerissen werden müssen. Ehemänner, geht in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel voran. Und Ehefrauen, wenn euer Mann diesen Schritt geht, geht mit ihm dorthin. Wenn er fragt, wie es euch geht, Seid ehrlich. Seid ehrlich, wenn es Mauern gibt, die eingerissen werden müssen. Vielleicht denkt ihr, es gibt zu viel Schaden in unserer Ehe. Es gibt zu viel Verletzung, zu viel Schmerz. Es ist einfach zu viel. Ich verstehe das, aber bei Gott ist alles möglich. Ich glaube, wenn zwei Menschen demütig sind und an einer Lösung arbeiten wollen, ist alles möglich. Lasst euer Ego nicht im Weg stehen. Lasst den Stolz nicht im Weg stehen. Lasst euch vielmehr vom Geist leiten. Schaut nicht auf euren Ehepartner herab und fordert ihn auf, sich zu verbessern. Springt stattdessen mit ihm gemeinsam in das Loch. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. In welchem Loch auch immer ihr heute Morgen in eurer Ehe steckt, Gott ist treu. Er kann euch herausführen.